So, nochmal tief Luft holen. Jetzt läuft es wieder hier. Ja, wir haben wieder Samstag. Es ist jetzt der, sag mal dort. Was mit dem Datum habe ich ja schon mal erzählt, wie das bei mir momentan ist. 6. März, genau. Ja, Samstag, 6. März und das Wetter passt. Und ich habe mir mal überlegt, das ist jetzt schon wieder 2 Wochen her, wo ich das letzte Mal hier so ein bisschen was gefaselt habe über bestimmte Themenbereiche. Letztes Mal war das Magnesium dran, was wir ein bisschen durchgekaut haben. Da habe ich mir gedacht, Mensch, ich habe heute wieder Lust dazu, wieder ein bisschen was hier vom TZ-Wissen preiszugeben, was wir uns hier angearbeitet haben, weil ich darf immer noch nicht aufmachen. Kurze Situation vorweg, um so ein bisschen Wind aus dem Segel zu nehmen, so ein paar organisatorische Dinge, die ich mal sagen möchte. Bevor natürlich begrüße ich euch recht herzlich und finde es immer cool, man kann ja hier auf dieser App bzw. dieser Software erkennen, wie viele Leute sich das doch tatsächlich hier antun bzw. sich das hier anhören, was ich hier ab und zu mal so ein bisschen zum Besten gebe. Und das sind schon wirklich einige und das Feedback ist ganz cool und ich finde das gut, dass auch immer so, gibt sogar schon so ein paar Stammhörer, die immer wieder auch mal fragen, wann kommt das nächste Ding. Und das finde ich richtig cool, dass es sowas gibt oder dass die Situation so ist, wie sie ist. Und mit meinem professionellen Equipment hier, iPad von 2013, ich hier mit einer App, die ich noch nie in meinem Leben vorher gehört habe, was aufnehme und das so ein bisschen nach draußen bringe, ist schon nicht schlecht. Na, entweder wir machen es in der TZ-Küche oder bei mir im Wohnzimmer oder auch mal in den unteren Trainingsräumen ist auch schon mal was entstanden. Da kann man sich den Ort aussuchen, deswegen ist diese Art von Verbreitung gar nicht so übel. Ja, also wie gesagt, ich begrüße euch recht herzlich und wünsche euch heute nochmal ein bisschen Spaß bei der Unterhaltung, die ich heute so ein bisschen versuche wieder an den Tag zu legen. Es ist nicht ganz so pillepalle themenlastig heute, sondern es geht wieder ein bisschen ins Eingemachte. Thema heute ist nämlich die Kalkschulter und die Frozen-Schulter. Ich hatte schon mal in einem Hörspiel von mir so ein bisschen was über eine kaputte Schulter oder eine schmerzhafte Schulter erzählt. Heute wollen wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und ein bisschen mehr das Ganze in den Bereich Frozen-Schulter zielen, was das überhaupt ist, wo die Frozen-Schulter herkommt und wie man es am besten wegkriegt. Dann, wir gehen halt nochmal so ein bisschen mehr in die Tiefe in dieses Krankheitsbild rein, weil ganz viele haben momentan aufgrund der trainingsfreien Zeit mit Malessen zu tun, unter anderem auch mit Schulterschmerzen. Nicht nur Impingement, so wie man das immer so schön nennt, sondern auch mit anderen Schulterproblemen. Das wollen wir heute ein bisschen aufdröseln, was es da gibt, mit Schwerpunkt auf Kalkschulter und Frozen Shoulder. Wie gesagt, vorweg ein bisschen was Organisatorisches. Also die Studios machen jetzt in Hessen auf. Das heißt aber nicht, dass wir in Niedersachsen die Chance haben. Und eine ganz so super große Innovation ist das nicht, wie jetzt viele mal der Meinung sind oder das denken, weil die Voraussetzungen, um da überhaupt trainieren zu dürfen, die sind relativ hart. Also eine Person pro 40 Quadratmeter und dann haben die auch nur einen gewissen Zeitraum Zeit und man muss wieder mit diesem komischen Click and Meet, also wenn ich das schon höre, Click and Meet und Öffnungsmatrix und dieses ganze Regelwerk, was entsteht, und ein Wort jagt das nächste, was durch die Regierung letztendlich über den Äther an euch oder an uns getragen wird, was das Ganze interessant machen soll. Also ich kriege schon das blanke Kotzen, wenn ich diese Abkürzungen, diese Synonyme quasi nur hören muss, um das Ganze so ein bisschen interessant und dem Kind einen Namen zu geben. Also dieses Click and Meet ist auch für den Einzelhandel meines Erachtens so schwer zu bewerten, weil der Einzelhandel letztendlich von, ich muss jetzt einfach mal so sagen, wie es ist, also so wie das meine Meinung ist und ich äußere meine Meinung, weil das einfach das Recht ist, was ich habe. Ein Einzelhandelsunternehmen innerhalb einer Stadt lebt nicht nur von irgendwelchen Einkäufen, die gezielt getätigt werden, sondern es lebt von Laufkundschaft, beziehungsweise es lebt davon, dass Leute vorbeischlendern im Geschäft, im Schaufenster, was sich angucken, dass da Betrieb herrscht, dass Leute rein und rausgehen und jeder Dritte kauft was. Das ist letztendlich der Umsatz, der da passiert. Und nicht, dass man da irgendwo jetzt einen Termin macht, sich umständlich einen Termin sucht und da dann hinfährt und dann Hemd kauft und dann wieder nach Hause fährt. Dafür ist der Mensch einfach nicht gebaut. Dafür gibt es zu viel digitale Angebote, denke ich mal, dass man da diesen Weg da einnimmt. Also, und die Unternehmen haben trotzdem die fixen Kosten. Die müssen die die Bediensteten stellen oder die Angestellten stellen, die Heizung muss angemacht werden, das Licht läuft, die Klimaanlage läuft, die fixen Kosten sind da und dafür, dass sie am Tag 6 Kunden da bedienen dürfen, also das ist lächerlich, ne? Und wie gesagt, das ist in meiner Branche genau das Gleiche. Ich muss das komplette Personal stellen, ich lasse da nicht Leute auf der Fläche rumlaufen, die ohne Trainer irgendwie da agieren, sondern ich habe dann einen bestimmten Zeitraum auf, wir müssen dann jemanden haben, der am Telefon sitzt, der die Termine macht, dann hast du jemanden, der die Leute dann wieder einweisen muss. Gerade jetzt, nach so einer langen Zeit, sind die Leute doppelt betreuungswürdig und man muss doppelt so viel Zeit reinstecken. Also so ist meine Philosophie von Arbeiten. Und das haut in einem vernünftigen, organisierten Studio eigentlich überhaupt nicht hin, diese Vorstellung da sowas zu machen. Die sollen eine Quadratmeterregel machen, sollen sagen, so und so viele Leute dürfen ins Studio auf einmal rein, macht die Tore auf und dann kriegen wir das schon strukturiert. Also bis dahin bleibt auch das TZ noch definitiv zu, bevor wir in Niedersachsen nicht die Möglichkeit haben, da offiziell, sage ich mal, ein Training anzubieten, mache ich diese ganzen Zwischenschritte auch mit Außensportanlage. Wir haben hier einen super geilen Außenbereich, aber das ist alles wirtschaftlich überhaupt nicht rechenbar und umsetzbar, dass man da eine adäquate Win-Win-Situation auf beiden sieht. Also meine Win-Situation ist mir jetzt sowieso erstmal egal, aber ich kriege es organisatorisch auch gar nicht anders gedrückt, weil wir brauchen hier das Personal dann und wenn letztendlich gar keine Gelder als Umsatz fließen, so wie wir es die letzten Monate auch nicht mehr haben, dann ist doch das alles nicht umsetzbar und das ist alles, wie gesagt, das sind Luftschlösser, die da angeboten werden und von daher will ich, dass die Studios jetzt wieder aufmachen und das wollt ihr auch und da haben wir dann die beste Möglichkeit mit euch letztendlich zu arbeiten, weil wie gesagt, ich habe das den Leuten auch versprochen und das werde ich auch weiterhin so durchziehen wie im letzten Lockdown, dass erstmal diejenigen, die hier bis zum Schluss mit dabei geblieben sind, auch finanziell weiterhin die Stange gehalten haben, die werden quasi jetzt von mir insbesondere bevorzugt stark betreut, weil die Schmerzen, die haben, haben zugenommen oder die Probleme und ich weiß, dass ich wieder Zeit aufwenden muss, um das wieder gerade zu biegen oder mein Team und ich müssen Zeit in die Hand nehmen, das wieder gerade zu biegen und die Zeit werden wir uns nehmen, deswegen können wir da auch nicht im großen Stile jetzt Neuversprechungen dann machen. Klar werden wir wieder neue Leute auf jeden Fall auch aufnehmen, aber wie gesagt auch wieder vermehrt Leute mit Problemen und Schmerzen, weil die sich einfach heftigst gehäuft haben und deswegen auch meine Reaktion, samstags hier so eine Sprechstunde einzurichten, die so ein bisschen darauf abzielt, diesen Leuten zu helfen. Es hat heute Morgen schon hier einiges an Patienten und an Kundschaft gegeben, die sich ein paar Infos abgeholt haben, denen ich, glaube ich, ganz gut helfen konnte. Und das wird nächste Woche Samstag auch wieder so sein. Der Samstag ist auch schon wieder ausgebucht. Also es wird gut angenommen und ich sehe dadurch auch die Situation der Lage, dass einfach der Bedarf da ist, endlich diese Hütten hier wieder aufzumachen. Dass wir wieder den Leuten helfen können, dass hier wieder ein bisschen was passiert hier. Also so viel zum Thema dazu. Also wie gesagt, TZ macht dann auf, wenn in Niedersachsen die Freigabe ist, die Studios wieder im Allgemeinen zu öffnen. Alles andere ist organisatorisch und in einer Wirtschaftssituation so wie jetzt absolut nicht regelbar und nicht vernünftig umsetzbar, dass man eine vernünftige Arbeit abliefert, so wie ich das sehe. Klar könnte man die Tür aufmachen und sagt, macht mal, aber das ist nicht meine Art zu arbeiten. Bei mir gibt es halt eine Betreuung, da wird vernünftig besprochen und da wird vernünftig eingewiesen wieder und das bedarf Zeit. Und die haben wir dann in der Situation halt nicht. Weil wegen ist nicht und so. Gut, soviel zum organisatorischen Bereich dazu. Wisst ihr wieder ein bisschen, wie es hier weiterläuft. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum eigentlichen Thema und zwar zu dieser Schulterproblematik. Ja, also wir haben einmal das Krankheitsbild Kalkschulter und dann einmal das Krankheitsbild Frozenschulter. Ich fange mal mit dem Krankheitsbild Kalkschulter an. Also das Krankheitsbild Kalkschulter ist nicht ganz so kompliziert wie das Krankheitsbild Frozenschulter, weil es besser herzuleiten ist. Also die Medizin, auch die Wissenschaft ist ja so in verschiedenen Bereichen auch, das ändert sich oftmals und da gibt es immer wieder neue Studien, da werden Studien widerlegt, dann werden Studien wieder belegt und es gibt wieder neue Forschungen und neue Erkenntnisse und dann wird plötzlich wieder alles komplett rumgedreht. Meines Erachtens ist es so, dass man sich, wenn man ein bisschen Vorwissen hat und eine ganz gute Basis hat mit seinem Wissen, dass man sich selbst, wenn man mit Leuten arbeitet, natürlich immer sich weiterhin auf den neuesten Stand bringt der Wissenschaft, aber sich oftmals auch aufgrund der Praxis ein eigenes Bild macht und daraus so ein bisschen die weiteren Informationen für sich zieht, wie kann ich jetzt demjenigen helfen mit meinen Vorerfahrungen und meinem Vorwissen, was ich mir selber aufgebaut habe, in Kombination mit den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also arbeite halt ich und da komme ich, glaube ich, auch ganz gut mit durchs Leben und kann ganz gut meinen Job oder ausführen und dadurch, denke ich mal, auch ganz gut den Leuten helfen. Also die Kaltschulter ist folgende Symptomatik. Also wer das schon mal im Vorfeld schon mal sich mal reingezogen hat, ich glaube das dritte oder vierte Hörspiel war das, was ich mal gemacht habe über Schulterprobleme, greife ich das jetzt nochmal ein bisschen auf, die Anatomie. Also wir haben quasi den Oberarmkopf. Der Oberarmkopf liegt in einer Gelenkpfanne und diese Gelenkpfanne, der obere knöchere Anteil, den wir überhalb der Gelenkpfanne haben, das ist das sogenannte Schulterdach, das ist das Akromion. Und da kann jeder mal drauf fühlen, das fühlt man. Und darunter läuft Sehnengewebe und der Schleimbeutel durch. So, wenn ich jetzt von der Diagnose Kalkschulter spreche, dann darf man sich nicht das so vorstellen, dass die ganze Schulter voller Kalk ist. Oder das sind meistens nur partielle kleine Abschnitte, die da mit Kalk letztendlich belagert sind. Und die bringen halt höllische Schmerzen. Und wie dieses jetzt zustande kommt, erkläre ich gleich nochmal. Und das ist wissenschaftlich auch ganz gut belegt. Da gibt es auch keine großen Rüttelungen bei oder keine großen Hiobsbotschaften oder Erkenntnisse. Das ist eigentlich schon relativ lange, dieses Diagnosebild so zu werten. Und letztendlich eine ganz klare, eindeutige Geschichte. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel viel Training macht, viel einseitige Bewegung macht, Rückschlagsportler oder auch Bodybuilder, Kraftsportler, Handballer oder sowas, diejenigen machen immer wieder die gleichen Bewegungsabläufe, kommt es da in diesen Sehnen- und Bandstrukturen, weil der Oberarmkopf permanent unter das Schulterdach gezogen wird, immer zu einer Reibung bzw. zu einem Reizzustand. Und wenn die Sehne oder der Schleimbeutel permanent zusammengedrückt wird, dass quasi die Flüssigkeit in diesem Gewebe rausgedrückt wird, gibt es dann eine Nährstoffunterversorgung. Und diese Strukturen ernähren sich eigentlich von Zug und Druck. Das bedeutet, dass man die Flüssigkeit einwalkt und ausweigt. Also dass da quasi immer eine Bewegung drin ist. Aber wenn man permanent Druck hat, auch wenn man einseitig trainiert, viel den Brustkasten trainiert oder viel die vordere Schulter oder viel den Nacken, dass man so eine Affenhaltung nach vorne bekommt, so ein Rundrücken, dann kriegen diese Strukturen vorne halt eine relativ heftige Einklemmung, dieses Impingement quasi. Und wenn dieses über längeren Zeitraum, über Jahre meinetwegen so ist, dann kommt es da zu einer permanenten Unterversorgung, dann bildet sich einfach Kalk, weil der Körper auf die Situation reagiert und baut quasi eine knöcherne Struktur um dieses Sehnen- und Schleimbeutelgewebe rumrum, hauptsächlich um Sehnengewebe. Und dadurch festigt sich quasi die Sehne ein und dadurch härtet sie aus. Und dann hat man wirklich buchstäblich Kalk in der Schulter. Das ist quasi so ein knöcherner Prozess, ne? Weil permanent ist dieser Druck auf der Sehne und dadurch wird quasi Kalk gebildet. Der Körper fängt an und reagiert auf diese Situation, auf diese permanente Entzündung, versucht das irgendwie loszuwerden und versucht die Struktur festzumachen. Ja, und dann haben wir letztendlich diese Unbeweglichkeit und dadurch permanente Entzündungszustände. Und da spricht man dann von der Kalkschulter. Wie kann man dann halt die Schmerzen medikamentös letztendlich erstmal bekämpfen, wohingegen es Orthopäden gibt, die die normalen Rheumatiker, also die sowas wie Ibuprofen zum Beispiel, als Wirkstoff nicht empfehlen bei Schultersymptomatiken. Warum auch immer, können sie nicht vernünftig belegen, aber die haben die Erkenntnis gemacht, dass es bei Schulterentzündungen oftmals nicht zu schmerzstillenden Momenten kommt, wenn mit normalen Medikamenten dieser Art letztendlich hantiert wird, sondern zum Beispiel Tilidin ist wohl ein guter Wirkstoff, der von einem Orthopäden, den ich auch gut kenne, da verabreicht wird, der auch als Schulterspezialist in Süddeutschland gilt. Und mit dem habe ich mich mal so ein bisschen kurzgeschlossen, auch vor längerer Zeit schon. Jetzt auch mal wieder ein bisschen Kontakt aufgenommen mit ihm, mit E-Mail-Verkehr und so weiter. Das ist ein ganz netter Mann. Und derjenige ist, wie gesagt, im Bereich Impingement wirklich ein Ass. Und der verschreibt halt hauptsächlich so Medikamente wie Tilidin, wo er der Meinung ist, dass diese Medikamente bei Schulterproblematiken für die medikamentöse Erstbehandlung, wo er auch kein Fan von ist, ich auch definitiv nicht, aber bei einigen, wo die Entzündungsherde so groß sind, dass man da versuchen muss, erstmal so ein bisschen leicht Ruhe reinzubringen, bevor man mit konservativer Therapie da weitermachen kann, ist es halt das, was er dann empfiehlt. Aber das nur am Rande jetzt. Das ist keine Empfehlung. Das ist einfach nur so von mir aus. Haut euch nicht mit Ibuprofen oder Diclofenac oder Voltaren voll bei solchen Symptomen, weil er einfach gesagt hat, wenn es ohne Medikamente geht, auf jeden Fall ohne, mit bestimmten physiotherapeutischen Bewegungsmustern, das, was wir auch hier im TZ beherrschen, was man da macht, um da wieder ein bisschen Freiraum reinzukriegen, das ist unser Job. Aber wenn ihr jetzt zu Hause Schulterprobleme habt, nehmt Abstand davon und versucht mit eurem Arzt nochmal ein vernünftiges Medikament abzusprechen, weil ihr davon vielleicht gehört habt, dass diese Art von Medikamente bei Schulterproblemen nicht ganz so wirken. Das ist nun mal so ein kleiner Hinweis vielleicht, das ist kein, ihr müsst das so machen oder man muss das so machen, das ist einfach für mich ein Erfahrungswert und da arbeite ich so ein bisschen mit und finde das relativ interessant sowas. Also, wie gesagt, wenn man unter einer Kalkschulter leidet, erstmal konservativ das Ganze, bevor man da an operative Gedankengänge geht, mit bestimmten außenrotatorischen Übungen, mit Aufdehnen, mit Aufmachen der Schulter, dass da wieder Raum geschaffen wird und da wieder so ein bisschen die Schmerzen zurückgehen. Kann jetzt sein, dass wenn der Kalkanteil in der Schulter an diesen partiellen Stellen, wenn der weiterfließt, wenn der abheilt, dann kommt es zu Fließprozessen. Das heißt, der Körper bricht diese knöchernen Strukturen auf und der Kalk fließt weiter und drückt wieder irgendwo anders auf Schleimbeutelgewebe und schafft wieder neue Entzündungen. Das ist alles meistens Teil der Heilung. Also man darf sich da jetzt nicht beirren oder darf jetzt quasi nicht denken, oh Gott, es wird immer schlimmer. Nein, manchmal ist das ein Heilungsprozess, dass quasi an den Stellen der Kalk abfließt, aufgebrochen wird und wenn der abfließt oder abtransportiert wird über das entsorgende System im Körper, können sich diese Kalkkristalline irgendwo wieder sammeln und können wieder leichte neue Entzündungen hervorrufen. Aber meistens ist das einfach ein Prozess, der in der Heilung einfach mit drin ist und den man einfach mit berücksichtigen muss. Na, man kann das auch mit Ultraschall beschießen oder mit Reizströmen und sowas wird da gearbeitet, dass man da quasi, wie gesagt, den Kalk ein bisschen wegkriegt. Ganz entscheidend dann ist, wenn man diese Kalkzustände ein bisschen zum Lösen gebracht hat, dass man dann wirklich effektiv anfängt aufzutrainieren, bestimmte Muskelstrukturen, bestimmte Bewegungsmuster einbaut, dass man da wieder Raum schafft und da einfach wieder ein vernünftiges Gleichgewicht herstellt. Also wie gesagt, Kalkschulter ist nicht die komplette Schulter voller Kalk, sondern meistens an Sehnen ansetzen, Supraspinatussehne, lange Bizepssehne oder sowas, alles was unter diesem Schulterlach sich befindet, da wo sowieso relativ viel Enge herrscht, da gibt es kleine Punkte, die entzünden sich dann, das kann man dann auch auf diversen MRT-Bildern oder auf Ultraschall erkennen, dass es da zu Wasseransammlung kommt und so weiter. Und das kriegt man mit den bestimmten therapeutischen Mitteln oder trainingstechnischen Mitteln dann auch wieder ganz gut in den Griff. Das ist das Thema Kalkschulter. Jetzt kommen wir mal zum Thema Frozen Shoulder. Ja, was ist die Frozen Shoulder? Wie der Name schon sagt, Frozen Shoulder ist eine eingefrorene Schulter, letztendlich eine Schultersteife, die da sich irgendwann im Laufe der Zeit einstellt. Und warum entsteht diese Schultersteife? Da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze auch in der Wissenschaft, dass man es eigentlich gar nicht so richtig erklären kann, warum letztendlich eine Schultersteife passiert. Also man ist der Annahme, dass die Leute zu wenig durchbewegen, dass dadurch sich die Gelenkkapsel verklebt und dass es dadurch zu Verkürzungen kommt und dadurch die Schulter immer mehr einsteift, ist jetzt aufgrund wohl der Wissenschaft nicht ganz so belegt, diese These. Es ist schon wieder widerlegt, dass das nicht unbedingt davon kommt. Also ich bin immer so ein Mensch, der das immer so ein bisschen vermischt. Also wenn man die Schulter einfach nicht durchbewegt, dann klebt die Schulter halt auch ein. Deswegen macht man zum Beispiel, wenn man also einen Schulterhochstand hat oder sich einen Bänderbriss in der Schulter holt, dann kriegt man so einen Gehkreisverband. Und dieser Verband ist quasi vorm Arm. Und dass man so leichte Mikrobewegungen noch machen kann, dass man die Schulter nicht eingipst, weil sich dann die Rotatoren quasi in der Schultermuskulatur komplett verkleben muss, dadurch auch zu einer Einsteifung oder zu einer Verklebung kommt. Also es ist für mich so ein bisschen so ein kleines Mischbild. So eine richtige Definition gibt es da eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, das ist vielleicht wohl eine Möglichkeit, dass es da zu dieser Schultereinsteifung kommt. Aber die eigentliche Form der Frozen Shoulder ist durch einen Orthopäden in Süddeutschland sehr gut belegt worden, beziehungsweise konnte der das sehr gut den Menschen nahelegen, durch Untersuchungen, aber auch durch Studien, die er publiziert hat. Die Definition der Frozen Shoulder ist, wie gesagt, die Schultersteife. Und die Art und Weise, warum man es bekommt, ist, wie gesagt, auch nicht richtig bekannt. Also ob man nun viel Training macht oder wenig Training macht, ist dementsprechend nicht egal. Aber Es ist auch nicht ein Garant dafür, okay, der macht jetzt viel Training, der muss eine Schultersteife kriegen. Oder der macht wenig Training, der muss das nicht kriegen. Das ist so ein bisschen in der Willkür. Also in der Schultersteife ist es so, und an der Frozen Shoulder, dass sich die Bindegewebe in der Schulter verändern. Die Bindegewebsstruktur verändert sich. Wenn man das jetzt mal bei Kraftsportlern so sieht oder bei Leuten, die viel Krafttraining machen, kann es dazu kommen, aber auch bei Leuten, die das halt nicht machen. Also es kann vermehrt natürlich bei Leuten auftreten, die viel pumpen, die viel Krafttraining machen oder viel Rückschlagsportarten machen, so, die viel diese Strukturen belasten, kann es zu diesen Prozessen kommen. Aber auch, wie gesagt, bei denjenigen, die nicht so verstärkt diese Strukturen beanspruchen. Die Bindegewebe oder die Bindegewebsstruktur verändert sich durch die Fibroblasten. Die Fibroblasten, das sind die Bausteine im Bindegewebe. Und diese Fibroblasten bilden Proteinstränge. Und diese Proteinstränge bilden wiederum kollagene Fasern. Kollagen ist relativ, ja, das ist ernährungsphysiologisch letztendlich ein sehr minderwertiges Protein, oder das ist, es besteht zwar auf Proteinen, aber das ist, wenn man das isst quasi, kann man da nicht viel, nicht viel von bauen, oder der Körper kann das nicht verwerten, dieses Kollagen, so wie man jetzt zum Beispiel ein Fleischprotein oder sowas in der Aminosäureanordnung natürlich viel besser verstoffwechseln kann. Also Kollagen ist ein relativ minderwertiges Eiweiß, nur dass man das mal so nebenbei mal weiß. Also diese Fibroblasten bilden quasi Proteinstränge, und diese Proteinstränge bilden wiederum diese Bindegewebsstrukturen. Im Normalfall ist es jetzt so, dass es immer wieder Auf- und Abbauprozesse im Körper gibt. Also Sehnen und Bandgewebe und Haut, egal wie, durch Zellerneuerung, durch Zellaustausch quasi, wird immer wieder neues Gewebe aufgebaut und altes Gewebe abgebaut. Also der Körper steht ständig in einem Auf- und Abbauprozess. Er erneuert sich quasi immer wieder selber, wo wir gar nichts von mitkriegen. Und so ist das auch mit Sehnen, Band, Muskelgewebe, Hautgewebe, egal was. Ne? Und so muss man sich das auch im Sehnengewebe vorstellen. Da kommt es jetzt dazu, dass sich um die Gelenkkapsel in der Schulter das Bindegewebe nicht so verändert, wie es sein muss, sondern dass diese Strukturen, diese kollagenen Strukturen, die da neu gebildet werden, sich nicht quasi parallel an diese alten Strukturen anbauen, um dadurch quasi wieder ein frisches Gelenk zu erzeugen, sondern sie verdrillen sich mit den bereits bestehenden Bindegewebsstrukturen. Und durch dieses Verdrillen kommt es dazu, dass, man muss sich das vorstellen, das ist wie so ein Seil, was sich ineinander bindet, also so ein Seilflechter, der weiß, wenn man ein Seil verdrillt, wird es fest und wird es stabil. Und genau das Gleiche ist in der Schulter laut seinen Angaben halt genauso, dass sich quasi diese Kollagenfasern im Schultergelenk verdrillen und es dadurch zu einer Beweglichkeitseinschränkung kommt. Und dadurch, durch die Beweglichkeitseinschränkung, kommt es auch zu entzündlichen Prozessen innerhalb der Bindegewebsstruktur. Deswegen auch Nachtschmerz. Bei Frozen Shoulder hat man oftmals auch einen Nachtschmerz, der immer dafür letztendlich ein Kennzeichen ist für eine Entzündung. Also wenn man nachts Schmerzen hat im Gelenk oder in der Muskulatur, ist es meistens immer, dass da irgendein regenerativer Prozess gerade einsetzt oder ein Entzündungsherd ist, der brodelt und richtig arbeitet. Und das ist halt bei der Frozen Shoulder der Fall. Da muss ich das vorstellen, wenn man halt viel pumpt, viel trainiert und viel Belastungsmuster oder viel Bewegungsmuster auf die jeweiligen Strukturen hat, ist der Körper natürlich erpicht, an den Strukturen auch das Gewebe fester zu machen. Und dadurch kommt es auch, dass Sehnengewebe und Bandgewebe sich auch verdickt, weil natürlich der Körper auf diese Belastung reagiert. Na, also wenn der Körper quasi eine Belastung kriegt, dann reagiert er darauf und will diese Belastung irgendwie durch Einbau von Substanz quasi bewerkstelligen oder will der quasi entgegensetzen. Und so ist es auch mit Sehnen- und Bandgewebe. Und der Schulter ist halt so, dass wenn der Körper anfängt, auf diese Belastungsmuster zu reagieren, dann baut er neues Gewebe ein. Aber dieses Gewebe wird nicht korrekt eingebaut, sondern es kommt zu einer verdrehten Einlagerung von diesem Fasermaterial. Ja, und das ist dann letztendlich die Frozen Shoulder. Und da gibt es jetzt bestimmte Bewegungen, bestimmte therapeutische oder trainingstechnische Bewegungsmuster, die wir ja wieder auch ganz gut beherrschen, weil wir haben uns da auch ganz gut drauf spezialisiert. Ich zumindest auch so Schulter ist so ein bisschen auch so mein Spezialgebiet, Schulter und Rücken. Das mache ich eigentlich relativ gerne in Anführungsstrichen. Und unsere Physiotherapeutin Steffi hat auch jetzt eine Fortbildung gemacht im Medizinischen Fortbildungszentrum Hannover im Bereich Schulter. Und wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt hier, was die Schulterbehandlung angeht. Also alle für diejenigen, die mit diesen Schmerzzuständen Schulter, Kalkschulter oder Frozen Shoulder oder Bizepssehnenentzündung, Impingement zu tun haben, die können wir hier eigentlich ganz gut bedienen und beraten. Oder die jetzt eine OP gehabt haben, wie man das vernünftig wieder auftrainiert. Da kommen wir eigentlich ganz gut mit zur Rande. Ja, das ist so dieser Bereich Frozen Shoulder. Und wenn man da jetzt, wie gesagt, medikamentös, wenn man nachts überhaupt nicht mehr in einer akuten Phase richtig klarkommt, dann rät der Orthopäde, wie gesagt, von den handelsüblichen Schmerzmitteln ab, wie Diclofenac oder Ibuprofen oder sowas, weil er einfach aufgrund von seiner 20-jährigen Berufserfahrung einfach gesehen hat, dass diese Schmerzmittel bei der Symptomatik nicht helfen. Also man sollte dann schon mit seinem Arzt vielleicht mal darüber sprechen und sagen, haben wir eigentlich eine Alternative? Also Cortison ist vielleicht auch immer so ein Begriff, aber wie gesagt, viele haben halt Angst davor, dass Cortison das Gewebe stark aufweicht. Ist ja wohl auch so belegt. Aber wenn der Facharzt eine vernünftige Dosierung oder dergleichen in bestimmten Situationen einfach anwendet, dann ist das vielleicht für viele erstmal der Startschuss für eine langhaltende Therapie. Wichtig ist immer, dass die Leute wissen müssen oder dass ich davon überzeugt bin, dass die medikamentöse Therapie gerade bei Schulter und Gelenk oder bei Sehnen- und Bandansätzen, bei Problematiken dieser Form immer nur ganz leicht begleitend eingesetzt werden sollten, weil es entscheidend ist, die Ursache zu bekämpfen, und die Ursache kann man meistens bekämpfen durch das Auftrainieren von Muskulatur, die drumherum liegt, und durch das Aufdehnen und das Weitmachen von Bewegungsräumen. Und wenn man jetzt gerade im Krafttraining sich befindet und Schulterschmerzen hat und als Lösungsansatz jetzt sieht, sie müssen Muskelaufbau machen, kann dieses Muskelaufbautraining in der Schulter die Schmerzen noch verstärken und verschlimmern. So auch bei einer Kalkschulter, so auch bei einer Frozen Shoulder. Deswegen ist es wichtig, nicht einfach ein stupides Schultertraining abzuarbeiten, sondern dass man die Spannungszustände an den jeweiligen Stellen rausnimmt und dass man den Tonus oder die Muskelspannung an anderen Stellen hochschraubt. Also nicht einfach Schultertraining machen jetzt, weil ich muss Schulter jetzt trainieren oder muss Schultertraining machen, weil ich habe so eine schwache Schulter. Man muss dann ganz explizit sehen, okay, der hat da und da Schmerzen. Jetzt muss ich sehen, welche Teile der Schulter müssen detonisiert, also entlastet werden, und welche müssen tonisiert, also gestärkt werden. Dass man dann diese Spannungszustände in der Schultermuskulatur rausnimmt, und dann hat man schon ganz gute Chancen. Entweder man triggert die raus durch eine Palpation oder durch eine Friktion, durch ein Physio oder durch eine anständige Massage, oder man, und begleitend dazu macht man ein vernünftiges Training und dann fünft die Aufdehnung von gegenüberliegenden Strukturen, um da einfach diese Spannungsmuster rauszukriegen. Ja? Also, wie gesagt, Kalkschulter ist nicht die ganze Schulter voller Kalk, sondern nur an ganz kleinen Stellen. Wenn man jetzt Bewegungen macht oder macht therapeutische Maßnahmen und es wird dann noch schlimmer, kann es sein, dass der Kalk abfließt und dadurch das einfach nur ein Heilungsprozess letztendlich darstellt und man trotzdem gesund wird dann an den Stellen. Und bei einer Frozen Shoulder ist es so, dass man eine strukturelle Veränderung in der Bindegewebsstruktur einfach hat und dadurch sich die Schulter einsteift. Meistens ist es so, dass sich das über lange, lange Monate hinzieht und dann irgendwann besser wird. Also so eine Frozen Shoulder, gibt es halt Diagnosebilder, die gehen über ein Jahr. Das soll jetzt nicht ermutigend sein, aber es ist manchmal so, wenn man sich so ein Ding eingefangen hat, da muss man einfach ein bisschen drumherum trainieren und muss einen erfahrenen Trainer halt jetzt ansprechen, Trainer, was kann ich jetzt machen? Ich habe da und da immer wieder Probleme. Dann kann derjenige sagen, okay, wir trainieren jetzt darum rum und trainieren nicht unbedingt rein in den Schmerz, sondern trainieren einfach drumrum und versuchen da einfach Spannungsmuster aufzubauen, die den Bereich ein bisschen entlasten. Also nicht sagen jetzt, weil meine Schulter wehtut, nicht mehr trainieren. Es gibt wunderbare Übungen, die man trotzdem schwer und gut machen kann, die letztendlich sogar auch noch förderlich sind, damit das Problem besser wird. Tja, so viel dazu. Ein bisschen Fachwissen jetzt wieder für das heutige Wochenende. Ich hoffe, ich habe euch da wieder ein bisschen was dazu beigetragen, dass ihr jetzt ein bisschen fitter seid in den Strukturen. Wie gesagt, diese Podcasts oder diese Hörspiele sind immer so leichte Anreize, damit ich ein bisschen meiner Arbeit hier nachgehen kann. Und wenn es dann wieder so weit losgeht, dann kann man dieses Ganze auch live hier im TZ dann mal erfahren, mit sprechen darüber und dann kriegen wir die Sache so ein bisschen vom Eis. So, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende, bleibt gesund und ja, wir freuen uns, dass es bald weitergeht. Macht's gut, ciao.